wenn man so Hass und Hetz abkriegt, dann ist das im besten Fall, interessiert mich das gar nicht. Im schlimmsten Fall trifft mich das sehr doll und schränkt mich komplett ein in meiner Freiheit, in meinem Leben, in meinem, wie ich mich äußere im Internet. Und da gibt es halt Leute und Gruppen, gerade rechte, rechtsextreme Gruppen, die sowas ganz gezielt auch als Waffe benutzen. Ja? Der soziologische Begriff, den wir da quasi immer benutzen, ist dann so ein Silencing. Also man verbreitet ganz gezielt Hass und Hetze gegen politische Feindbilder, um sie zum Verstummen zu kriegen.
Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Hate Speech, was das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat und welche Lösungsansätze es geben kann. Zu Gast haben wir von der Amadeo-Antonio-Stiftung Wirt da. Hallo Wirt, schön, dass du da bist.
Moin, freue mich hier zu sein.
Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
Gerne. Ich bin Wirt Horn. Ich arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung seit ein paar Jahren schon. Ich glaube, es sind jetzt 6. Dieses Jahr werden es 7 dann. Genau, und ich mache es schon, seit ich bei der Stiftung bin, Themen, die mit Hate Speech zusammenhängen. Zum Anfang habe ich hier in Hannover ein Projekt gehabt, wo wir Institutionen und Menschen und Gruppen, die irgendwie sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, zu Hate Speech geschult haben, vor allem im Internet quasi. Ne? Wie geht man mit Shitstorms um? Was macht man irgendwie intern, um seine eigene Organisation vorzubereiten, mit diesem Thema umzugehen? Was ist das überhaupt? Und so weiter und so fort. Und da habe ich quasi, um mich da ordentlich drauf vorzubereiten, habe ich das auch schon in meinem Studium ein bisschen gemacht. Ich habe nämlich meine Masterarbeit geschrieben über Hass und Hetze in Gaming-Communities und wie man damit umgehen kann, was so die Strukturen sind, wo man Hilfe kriegen kann, aber auch, was man persönlich machen kann.
Jetzt hast du schon ganz viele Begriffe genannt, auf die ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Aber lass uns nochmal von vorne beginnen. Und zwar, auch wenn es keine Duden-Definition ist, würde ich doch gerne wissen, was ist denn Hate Speech? Also wie unterscheidet sich Hate Speech von einer normalen Meinungsäußerung?
Also ich würde erst mal sagen, so von einer normalen Meinungsäußerung, da muss irgendwo ein Hasselement drin sein. Okay. So, da erstmal ein Hate Speech. Es gibt verschiedenste Definitionen, wenn man die mal so runterrattern möchte. Das ist aber nicht so mein Ansatz. Ne? Es gibt, wenn man jetzt mal juristisch gucken möchte, dann gäbe es da keinen Begriff Hate Speech irgendwo in einem Gesetz. Das steht da so nicht drin. Aber es gibt quasi andere Straftatbestände, die dann da reinreichen würden. Das ist dann aber schon wieder so die nächste Eskalationsstufe. Ne? Wenn man sagt, okay, was die Person jetzt hier gesagt oder geschrieben hat, ist schon so krass und derbe, dass wir da jetzt strafrechtlich rangehen könnten. Ne? Sowas wie Beleidigungen oder Todesdrohungen oder irgendwie sowas. So, das gehört auch mit zu Hate Speech. Generell ist Hate Speech aber eher so ein, ich würde mal sagen, so ein gesellschaftlich-analytischer Begriff. Und ich sage immer, wenn wir von Hate Speech reden, dann sprechen wir von Ablehnung, Diskriminierung in sprachlicher Natur. Das heißt, alles, was wir sonst so in der Gesellschaft finden an, ich arbeite oft mit dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das heißt, alles, was Leute ausgrenzt, wo man davon ausgeht, dass Menschen nicht die gleichen Wertigkeiten haben, die gleichen Rechte haben. Darunter fallen dann so Sachen wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter. All das in der sprachlichen Ausdrucksform, das fällt dann unter Hate Speech. Mhm. Genau. Und dann ist das aber auch immer noch nicht abgeschlossen, weil dann kommen noch Sachen dazu, sowas wie Mobbing oder solche Sachen. Das können für einige Leute auch, das kann auch manchmal als Hate Speech wahrgenommen werden. Und dann kommt es wieder drauf an, mit welchen Leuten rede ich dann darüber und an wen wende ich mich und wird das dann noch wieder unter Hate Speech gefasst oder nicht.
Es gibt sicherlich viele Kommentare, die eindeutig Hasselemente enthalten und dann auch klar zuzuordnen sind. Wo wird es denn schwierig? Also wenn ich so etwas schreibe wie, ich finde ihn total unsympathisch oder ich mag ihn nicht ansehen. Ja. Gibt es so Grauzonen, wo ihr auch Schwierigkeiten habt, eben klar festzustellen, ob das jetzt Hate Speech ist oder nicht?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Worte an sich sind immer schwierig, dann, ne? Es kommt immer auf den Kontext an. Deswegen hat man auch ganz große Probleme, Hate Speech mit Technologie greifbar zu machen. Ja, es gibt ganz viel AI und Computerprogramme, die irgendwelche Technologiekonzerne und Plattformen einsetzen, um damit umzugehen, um das irgendwie einzufangen. Jeder kennt wahrscheinlich so Wortfilter, ne, wo ganz bestimmte Worte schon irgendwie von vornherein.
Also wenn man Schimpfworte benutzt, ist es klar.
Ne, das ist, also, ne, so, dann, aber dann ist die Frage, was ist das Schimpfwort und wie lange bleibt es, dieses Schimpfwort, und was wird ein neues Schimpfwort? Weil Sprache ist immer im Wandel. Sprache hat immer wieder neue Bedeutungen, und je nachdem, wer was äußert, können Sachen auch schlimmer oder weniger schlimm aufgenommen werden. Da gibt es so ein schönes Beispiel, was ich dann auch in meinen Studien quasi mir angeguckt hatte, und zwar das Spielestudio Riot, die League of Legends rausgeben. Die haben eine ganz krasse Liste an Sachen, die sie mal so durchgecheckt haben. Und die haben ein sehr großes Problem mit Hate Speech. Die League of Legends Community ist dafür bekannt, dass da Hass und Hetze eher so normalisiert ist. Und die haben dann halt versucht, da technisch irgendwie ranzugehen. Und die haben dann rausgefunden, dass sie ziemlich gut bestimmte Begriffe rausfiltern können. Und wenn sie quasi dann dagegen vorgehen, dass die Leute merken, dass sie dann Augenmerk drauf geworfen haben und dass sie vielleicht sich dann besser verhalten im nächsten Spiel. Das eine große Problem aber war, wo sie nicht mit umgehen konnten, war, wenn jemand Leute beschimpft hat und die verbotenen Worte benutzt hat quasi, aber sich selber gemeint hat. Wenn man halt sowas sagt wie, oh, ich Trottel, ich Idiot, ich was auch immer sowas, ne? Dann wurde das von den Filtern als Hate Speech gekennzeichnet und die Person hat dann dafür eine Strafe gekriegt quasi. Und dann hat er aber noch mal gesagt so, hey, ich verstehe das voll, dass ich jetzt hier die Strafe gekriegt habe, aber guck doch noch mal, ich beschimpfe nur mich selber und ärgere mich über mich selbst. So, sollte ich deswegen jetzt gesperrt werden oder nicht? Und das ist wieder so ein Beispiel für, der Kontext ist total wichtig und die Absicht dahinter. Und das kannst du super schwer mit Technik irgendwie machen. Und genau da ist dann auch wieder diese Schwierigkeit, die große, große Balance zwischen Meinungsfreiheit und Schutz von anderen, ja, und die Schutz von Rechten von anderen und so und Unversehrtheit etc. Und da kommt man niemals irgendwie auf so ein, hier ist ganz klar die Grenze und dann ist das fertig, sondern das ist immer Dialog, ist immer Abstimmung und auch wenn man dann quasi mal vor Gericht landet oder sowas, ne, dann kommt da halt auch eine Abwägung immer mit rein.
Jetzt hast du ein Beispiel aus der Gaming-Welt gegeben. Es ist ja leider so, dass das doch etwas omnipräsenter ist und auf viel mehr Plattformen stattfindet, jetzt mal ganz suggestiv gefragt, warum sitzen wir heute hier und müssen überhaupt über dieses Thema sprechen? Was ist denn der Ist-Zustand aus deiner Sicht?
Der Ist-Zustand ist, also je nachdem, welche Perspektive man sich anguckt, ja, weil wir haben nämlich gerade frisch auf EU-Ebene haben wir den Digital Services Act, der jetzt gerade eigentlich quasi sehr viel im Internet regulieren soll, aufräumen soll, gerade auch was diese Themen angeht, ne? Wo wir gucken, was ist auf den ganzen Plattformen los, und Hass und Hetze, Hate Speech ist einfach ein großes Thema. Je nachdem, auf welche Plattform man guckt, ist es mehr oder weniger. Wir haben ganz klar auf Twitter eine Verschlimmerung der Situation, seit Elon Musk die Plattform gekauft hat. Jetzt X natürlich, ne? Also früher Twitter. Da sehen wir ganz krass Hass und Hetze, Rassismus und Werbung auch für rechte Parteien und sowas hat krass zugenommen, für rechtsextreme Gruppenparteien. Da ist eine wirklich krasse Änderung zu sehen. Ne? Auf der Plattform ist es wirklich eindeutig zu sehen, da hat die Moderation aufgehört. Ja? Okay. Und eigentlich gibt es so den Ansatz und den Anspruch und jetzt auch die gesetzlichen Vorgaben, dass Hass und Hetze in bestimmten Formen moderiert werden muss. Ja, dass man eindeutig strafrechtlich Relevantes löschen muss innerhalb von einer bestimmten Zeit. Je nachdem, wie groß die Plattform ist, die man selber hat.
Können wir noch mal den Schritt zurück zur Entwicklung gehen?
Ja.
Weil du jetzt das Beispiel X gegeben hast, mit einer Verschlimmerung, weil die Moderation weggefallen ist. Gilt das auch für die anderen sozialen Netzwerke, die bekannten?
Es gilt für einige, nicht für alle. Aber wir sehen immer mal wieder so Veränderungen. Ne? Eine Zeit lang war es auf Facebook mal schlimmer. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Wir sehen irgendwie auf anderen Plattformen, wie LinkedIn zum Beispiel, da kriegen wir eigentlich relativ wenig mit. Das ist vielleicht auch von dem Anspruch, den die Leute haben, sich da professionell irgendwie präsentieren zu wollen, zu können und auch beruflich zu netzwerken. Da sehen wir weniger, aber auch Hate Speech. Ja, es gibt es dort auch. Und dann haben wir zum Beispiel so eine Plattform wie Twitch. Ist so eine Videoplattform, ein bisschen wie YouTube, nur dass da mehr live gestreamt wird. Die hatten eine ganze Zeit lang echt großartige Moderation. Die haben wirklich sehr gut irgendwie da sich eingesetzt und durchgegriffen und so. Und da ist dann irgendwann das Moderationsteam weggefallen, das in Deutschland saß quasi. Jetzt wird das irgendwie verwaltet mit aus den USA. Und das sehen wir jetzt auch krass, dass das einen großen Einfluss gehabt hat und da die Stimmung wieder voll umgeschwungen ist. So, ne? Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Überall dort, wo die Leute sich nicht um die Umsetzung ihrer eigenen Regeln, ja, weil auf jeder Plattform steht ganz klar in den AGBs, in der Netiquette, wo auch immer steht drin, Hass und Hetze wollen wir hier nicht, Rassismus etc., all das ist auf unserer Plattform nicht erwünscht. Und dort, wo es halt an der Umsetzung fehlt, wo die Leute halt dann nicht die Moderation reinbringen und nicht irgendwelche Strafen, sei es Leute zu sperren für kurze Zeit, für lange Zeit, für immer, überall, wo das fehlt, da kommt das immer wieder durch.
Ich glaube, du wolltest auch eine positive Entwicklung ansprechen, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, genau. Also die Entwicklung, also wir finden Hate Speech überall und da gibt es jetzt mehr Bestrebungen, das einzuhegen. Ja, einerseits, glaube ich, ist das für die Plattform selber auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Faktor, dass die einen gesetzlichen Rahmen kriegen. Das schafft für die Rechtssicherheit, ne, um umzugehen mit diesen und jenen Sachen, weil wir haben auch schon Fälle gehabt, wo Leute Sachen gepostet haben, die Plattform dann selber gesagt haben, das wollen wir hier nicht haben, wir schmeißen dich jetzt runter. Und dann haben Gerichte gesagt, nee, das habt ihr nicht richtig gemacht. Das Verfahren war nicht richtig, was auch immer, oder die Person muss wieder zugelassen werden. So, da gibt es jetzt neue Regeln, Digital Services Act. Das muss in Deutschland noch eine entsprechende gesetzliche Umsetzung kriegen, in nationales Recht umgesetzt werden. Aber dann haben wir hier in Deutschland auch noch mal klarere Regeln für die große Internetwirtschaft an sich. Und zwar haben wir dann auch für die Leute, die betroffen sind von Hate Speech vielleicht, ja, auf einer individuellen Ebene haben wir dann auch klare Ansprechpartner, klare Wege, wie geht's denn eigentlich jetzt voran, wenn ich als Einzelperson betroffen bin von Hate Speech, an wen wende ich mich, wer ist zuständig, wo gibt's die Leute in den Behörden, die dann auch für mich ansprechbar sind und die dann im Notfall auch Druck machen auf die Plattform. Für die Plattform ist das einerseits wichtig, ne, da können die sich jetzt darauf beziehen, haben eine klare Grundlage, wonach sie arbeiten können und so. Für die Leute, die sich von Hate Speech betroffen sehen, ist es auch wichtig, weil sie wissen, es passiert auf jeden Fall was. Manchmal dauert es ein bisschen. Das ist einfach so, wenn bürokratisch irgendwie noch mal was gemacht wird und vielleicht auch was vor Gericht geht und dann noch mal jemand Einspruch wiederhebt und so weiter und so fort. Es dauert manchmal, aber es gibt Regeln und es gibt auch klare Strafen, die auch ganz schön empfindlich sein können. Ich glaube, der Digital Services Act sieht vor bei strukturellem Versagen, ja, also wenn jetzt eine Plattform wie zum Beispiel Twitter sagen würde, wir haben hier gar keine Leute, gar keine Strukturen, die das aufnehmen können, ja, wo Leute sich beschweren können oder die funktionieren einfach grundsätzlich nicht, dann kann die EU eine Strafe verhängen von, ich glaube, bis zu 4% des globalen Umsatzes. Ja, das ist schon eine ganze Menge Geld, was dann irgendwie da reinhaut. Genau, und das ist aber was einfach so einen guten Rahmen setzt. Und das ist eine Konsequenz aus dem, was vorher passiert ist. Leute haben gesehen, Hass und Hetze gibt es im Internet und es hört leider nicht von alleine auf, sondern man muss sich aktiv darum bemühen. Und mittlerweile halt dann auch auf Gesetzesebene. Ne? Es gibt jetzt Gesetzesinitiativen und so weiter und so fort und die Leute werden auch weiter fortgebildet von den Behörden und so weiter. Und es gibt Hilfsangebote für Menschen, die von Hass und Hetze betroffen sind. Und das ist halt, da mache ich jetzt die Übergabe quasi, den Übergang. Ich habe jetzt ganz viel geredet über gesellschaftliche Sachen, aber es gibt ja auch dann, ne, die eigene Betroffenheit. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich als Mensch von Hass und Hetze betroffen bin? Ne, wie gesagt, man kann jetzt sich an bestimmte Stellen wenden, man kann bestimmte Wege gehen, die fest vorgegeben sind und dann kriege ich Hilfe im besten Fall. Ja, im besten Fall sagen dann die Behörden, Plattform XY, du musst jetzt da sich drum kümmern, diese Hetze wird jetzt gelöscht. Und dann habe ich da einen Schritt bin ich dann gegangen. Die nächste Frage ist dann, wie gehe ich da persönlich mit um? Ja, weil wenn man so Hass und Hetze abkriegt, dann ist das im besten Fall, interessiert mich das gar nicht. Im schlimmsten Fall trifft mich das sehr doll und schränkt mich komplett ein in meiner Freiheit, in meinem Leben, in meinem, wie ich mich äußere im Internet. Und da gibt es halt Leute und Gruppen, gerade rechte, rechtsextreme Gruppen, die sowas ganz gezielt auch als Waffe benutzen. Ja, der soziologische Begriff, den wir da quasi immer benutzen, ist dann so ein Silencing. Also man verbreitet ganz gezielt Hass und Hetze gegen politische Feindbilder, um sie zum Verstummen zu kriegen. Das können Menschen sein, die einer bestimmten Religion angehören. Das können aber auch einfach Frauen allgemein sein oder Menschen, die sich für feministische Themen einsetzen. All das, was quasi den rechten und rechtsextremen Gruppen irgendwie auf die Füße tritt, kriegt Hass ab, um sie zum Schweigen zu bringen. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ich im Internet unterwegs bin und mich äußere zu gesellschaftlichen Themen, was eigentlich ja das ganz Tolle ist am Internet. Ne? Jeder kann irgendwie teilhaben an gesellschaftlichen Debatten, kann sich einbringen, Meinungsäußerungen machen und auch Gruppen vielleicht selber inspirieren, ja, sich einzusetzen für politische Themen. Und dann gibt es halt Leute, die irgendwie dir das vermiesen wollen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man im Internet unterwegs ist, zu unterscheiden, wenn ich eine Beleidigung abkriege, an wen ist das eigentlich gerichtet? Geht es da um mich als Einzelperson, als Person, die ich jetzt komplett irgendwie bin? Oder kommt es an, oder kriege ich jetzt diesen Hass ab, weil Leute was in mich reinprojizieren, weil sie denken, das ist jetzt die Person, die hat sich zu Thema XY geäußert und deswegen kriegt sie jetzt halt diesen Hass ab. Ne?
Gibt es Erfahrungswerte, die eine Aussage darüber treffen, welche Gruppen oder Personen häufiger angegriffen werden als andere?
Es gibt ein paar Studien, die das so versuchen zu umreißen. Es gibt da aber keine absolute Aussage oder sowas. Was man aber immer wieder gesehen hat in so Studien zu Hate Speech, ist, dass ganz häufig Frauen betroffen sind, dass sie häufiger Hass abkriegen als Männer. Dann sind häufig auch Personen betroffen, die nicht weiß sind. Je nach Kontext ein bisschen anders. In den USA kriegen oft schwarze Frauen mehr Hass ab. Und alle, die quasi nicht als Mainstream gelten. So eine kleine Ausnahme sind oft Menschen mit Behinderung. Die sind in den meisten Fällen nicht so als große Zielscheibe zu sehen, obwohl sie eigentlich auch nicht so als Mainstream gelten. Kommt aber auch immer wieder auf den Kontext an. Genau.
Das heißt, um das nochmal in eigenen Worten wiederzugeben, was du vorhin nochmal benannt hast, weil ich das so wichtig finde, wenn hier eine Person sitzt, die einer Gruppe oder einer Minderheit zugeordnet wird, weil sie so gelesen wird, dann wird gar nicht die Person als Individuum attackiert, sondern tatsächlich die Gruppe, zu der diese Person gehört.
Ja, häufig. Also häufig wird die eine Person dann als Vertreterin gesehen für was auch immer die Leute da politisch reinlesen wollen. Und dann werden den Leuten auch Aussagen in den Mund gelegt, die sie selber nie gemacht haben oder die sie genau gegenteilig gesagt haben. Und dann werden sie aufgrund dessen angegriffen.
Funktioniert dann die individuelle Hilfe, von der du gesprochen hast, die dann, wenn wir sagen, der Idealfall tritt ein und die Hilfe greift, also kann dann dieser Person überhaupt geholfen werden, weil sie ja mehr oder weniger nur die Vertreterin der Gruppe ist?
Ja, nur wenn man Vertreterin von einer Gruppe ist, heißt es ja nicht, dass dieser Hass nicht trotzdem einen irgendwie beschäftigt. Ja, also das ist halt trotzdem leider hat das eine belastende Komponente und Menschen brauchen dann Unterstützung, um damit umzugehen. Sei es, sie brauchen Leute, mit denen sie dann reden können oder auch, wenn es wirklich sehr eskaliert, brauchen sie vielleicht Unterstützung, einen Anwalt zu finden oder zur Behörde zu gehen oder sowas, ne? Weil sie nicht wissen, wo sie quasi dann die Ansprechstellen haben und so weiter. Das kann ganz verschieden aussehen. Für manche Leute, die wirklich so einen Shitstorm abkriegen, wo sie wirklich ohne Ende Hass und Hetze kriegen auf allen Kanälen, die sie haben, dann ist es vielleicht wichtig, dass sie eine Person haben, die für sie das filtert, ja, dass wenn angenommen, ich kriege jetzt hier den Shitstorm ab für das Interview, was wir hier machen, was ich nicht erwarte, aber sollte es passieren, dann würde ich nicht selber diese ganzen Nachrichten lesen, sondern ich würde mir von Kolleginnen, von Freunden, von irgendwem, den ich vertraue, das quasi filtern lassen. Dann können die sich das angucken, den ganzen Hass und die ganze Hetze rausbringen und die Sachen, die ich immer noch lesen möchte, weil es arbeitsbezogen ist oder positiv ist oder so, das können sie dann an mich weitergeben. Dann hast du eine Person, die nicht selber so direkt betroffen ist davon, die das einfach mal zur Seite sortiert. Vielleicht auch nicht nur zur Seite legt, sondern in den Ordner packt, der dann später an den Anwalt geht oder so. Ja, das geht ja auch, wenn, ne, dass man Sachen dann juristisch aufarbeiten lassen kann, vielleicht auch muss. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ne? Wenn man als Person gerade so viel abkriegt, dann holt man sich Unterstützung. Irgendwo in seinem Netzwerk findet man jemanden, der da bereit ist.
Ich mache mal mit ein bisschen Skepsis weiter.
Bitte.
Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann findet man auch relativ schnell Berichte, Artikel und so weiter dazu, dass einfach die schiere Anzahl der Fälle von Hate Speech so hoch ist, dass eben die Behörden oder beziehungsweise in den Unternehmen die Personen und Gruppen, die sich damit beschäftigen sollen, einfach mit der Anzahl nicht zurechtkommen und nicht hinterherkommen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, es wird nie genug sein. Es wird immer zu wenig Menschen geben. Es wird immer nicht irgendwie ausreichen, die ganzen Nachrichten und so wegzubearbeiten. Das ist, da gibt es zu wenig Menschen für in den Behörden, aber auch in den Social Media Abteilungen von Firmen und Gruppen und was auch immer. Es ist immer zu viel. Da kommt man gar nicht hinterher, auch weil es halt eine technische Komponente gibt. Ne? Leute programmieren manchmal Bots oder KI, die dann irgendwie damit reingreift. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Und zwar ein Bewusstsein in der ganzen Gesellschaft für einen normalen Umgang miteinander. Und ne, wir sitzen jetzt hier und sprechen ganz nett miteinander und uns würde jetzt nicht einfallen, glaube ich, einfach so irgendwie Lust zu haten. Im Internet sieht das anders aus. Da haben Leute in bestimmten Orten im Internet haben sie das Gefühl, hier ist Hass und Hetze vielleicht nicht nur normal, sondern gewünscht. Ja? Das kann eine bestimmte Plattform sein oder ein bestimmtes Spiel, wo die Normalität sich quasi verschoben hat. Und jetzt durch die Bearbeitung davon, durch das Aufzeigen, durch die Plattformen und Behörden und auch zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich aussprechen, wird nochmal da, glaube ich, eine Verschiebung bewirkt, dass Leute merken, hey, da sitzen auch andere Menschen an ihren Endgeräten und die haben auch Gefühle und was auch immer und mit denen sollte man auch normal umgehen und das auch den Leuten nochmal mit reinzubringen und reinzutrichtern. Also Trichter ist vielleicht das falsche Wort, aber ne, um das nochmal klar zu machen, so, da ist nicht nur irgendwie ein Computerbildschirm und da passiert irgendwas losgelöst, sondern das ist ein Mensch am anderen Ende von diesem Gerät.
Aber wenn ich da kurz zwischen gehen darf, das bedeutet ja, dass du dann davon ausgehst, die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, was sie damit bewirken. Ist das so oder gibt es auch nicht viele, die ganz bewusst verletzen wollen?
Es gibt beides auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die ganz bewusste Kampagnen fahren, die ganz bewusst und auch orchestriert Hass und Hetze im Internet verteilen. Einige, die das politisch nutzen, andere, die das nutzen als Waffe, um Einzelpersonen fertig zu machen. Das gibt es auf jeden Fall. Ich würde aber nicht sagen, dass das die allergrößte Mehrheit der Menschen überhaupt ist, dass die sich irgendwo versammeln und sowas gezielt machen. Die, glaube ich, haben einen großen Teil an Menschen, die einfach nicht wissen, wie man sich im Internet verhält. Weil sie es nie gelernt haben, weil sie es nie reflektiert haben, weil ich weiß es nicht. Und da muss man noch mal ein bisschen wirklich auch klar machen, Internet ist einfach auch ein sozialer Raum. Ja, und der muss auch Regeln haben. Und da geht es dann um Erklären und um Aufzeigen und um Verständnis schaffen. Bei den Menschen, die orchestriert und gezielt Hass und Hetze verbreiten, da geht es dann, glaube ich, eher darum, da einen Riegel vorzuschieben und klar, die Leute auch in ihre Verantwortung zu nehmen und haftbar zu machen. Und da werden wir so oder so, glaube ich, nicht genug Menschen haben, die sich damit beschäftigen, weil es einfach immer zu viel sein wird. Da kann ne, Technik helfen. Ich habe vorhin gesagt, Technik wird es nie lösen können, aber wir haben schon technische Ansätze, die es dann einfacher machen, Sachen rauszufiltern, wo dann vielleicht Menschen im zweiten Schritt erst quasi nochmal eine Entscheidung treffen müssen. Ist das also eine Abwägung treffen müssen?
Also die klaren Fälle reduzieren, damit die Anzahl der Fälle, die von Menschen bearbeitet werden müssen, geringer wird.
Genau. Okay. Und da werden wir, glaube ich, auch nie so weit sein, dass das perfekt ist und Menschen dann irgendwann rausfallen. Das wird immer irgendwie eine Abwägung sein müssen. Aber da gibt es so ne, durch jetzt KI und sowas auch neuere Ansätze, da irgendwie umzugehen.
Und wenn ich jetzt ganz provokant fordern würde, wenn in den nächsten Jahren keine Besserung eintritt, dann schalten wir einfach überall die Kommentarfunktion aus. Ja. Ich meine, die Inhalte sind ja dann trotzdem da, ich kann sie konsumieren, aber ich kann zumindest keinen Hass mehr darunter verbreiten. Ja. Wäre das etwas, wo dann viele deiner Meinung nach sagen, ja, jetzt wird auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt? Ist es dieser Punkt, der dann dazu führen würde, dass man es nicht macht? Oder wo muss man da eben diese Grenze ziehen? Oder wie schafft man diesen Spagat zwischen Meinungsfreiheit erhalten und trotzdem nicht zulassen, dass die Plattformen zur Verbreitung von Hass genutzt werden?
Das ist, glaube ich, für die Plattform selber auch ein wichtiger Punkt, ne? Weil Kommentarspalten sind ein ganz krasser, ganz krasse Triebfeder für Engagement. Und je mehr Leute sich irgendwo engagieren und irgendwie reingehen und Energie reinbringen, desto mehr Zeit verbringen sie auch auf diesen Plattformen, ne? Und desto besser laufen die generell. Aber das Problem ist, genau wie du gesagt hast, wenn da zu viel Hass und Hetze ist, dann muss man irgendwann die Kommentarspalten dicht machen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt von dem Aufwand dann. Das haben wir bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gesehen. Ne? ARD und ZDF und so, die hatten eine ganze Zeit lang Kommentarspalten und da ist es immer richtig wild irgendwie hergegangen. Mittlerweile sind die eigentlich zu. Also da hast du nicht mehr so offiziell unter jedem Beitrag irgendwie bei der Tagesschau oder so die Möglichkeit, da was zu sagen. Für die Meinungsfreiheit auf einer gesellschaftlichen Ebene ist jetzt das, glaube ich, egal. Weil es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, seine Meinung zu äußern. Man hat keinen Anspruch darauf, seine Meinung genau hier und da und jetzt sichtbar für alle und hörbar für alle zu machen. So funktioniert Meinungsfreiheit nicht. Sondern man kann seine Meinung äußern in allen möglichen Arten und Weisen, aber niemand muss einem zuhören. Den Anspruch gibt's nicht so, ne? Und man hat auch nie die Meinungsfreiheit in der Art und Weise, dass andere dann nicht auch mit ihrer eigenen Meinung wieder kontern können. Ja? Deswegen diese Diskussion und dieser Streit, das ist irgendwie Teil von Demokratie. Die Frage ist natürlich, wie wird das gestaltet und wo ist der Platz dafür? Und ne, Kommentarspalten, wenn sie nicht irgendwie moderiert werden, hat man häufig und schnell irgendwie die Möglichkeit, also da sieht man, dass sie zugemacht werden müssen, weil es zu bunt wird. Das heißt aber auch nicht, dass das dann komplett weg ist. Es gibt so viele Orte im Internet oder auch offline, wo Leute sich austauschen und Sachen schreiben, posten, was auch immer. Die Möglichkeit wird immer da sein.
Mhm. So. Bist du in der Frage eher optimistisch und sagst, du siehst Licht am Ende des Tunnels und du kannst dir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren eine Verbesserung eintritt? Oder bist du auch eher pessimistisch?
Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich glaube nicht, dass jetzt in ein paar Jahren dieses Thema erledigt sein wird und wir haben jetzt die Lösung und alles ist super und gibt kein Hate Speech mehr, sondern es wird immer diese, ne, wie gesagt, es muss immer diese Abwägung geben und es muss immer Leute auch geben, die sich dafür einsetzen, dass man gut und ordentlich miteinander umgeht auf einer gesellschaftlichen Ebene. Deswegen wird man, glaube ich, nie aufhören müssen, da zu mahnen und irgendwie Energie reinzubringen und auch Leute zu unterstützen, die dann betroffen sind und so weiter und so fort. Das wird es immer geben. Das gehört dazu zu den Demokratie- und Streitsachen und so und zu der Meinungsfreiheit und der Balance dazwischen. Deswegen, ich bin optimistisch, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie dann, zack, jetzt einen Punkt gibt, wo alles, wo dieses Problem erledigt ist. So, sondern ich glaube, man muss irgendwo den Mut in sich finden und in seinem Umfeld einfach das immer weiter voranzutreiben und immer weiter zu machen.
Du hast auch vorhin davon gesprochen, dass man ein Bewusstsein für dieses Thema schaffen muss, eine Sensibilisierung. An welchem Ort soll das stattfinden? Hast du da Ideen, wo dieses Bewusstsein geschaffen werden soll?
Ich freue mich natürlich, wenn das überall stattfindet, wenn es anfängt in der Familie und in Schulen und in sonstigen offiziellen Einrichtungen und im Freundeskreis und wo auch immer.
Aber in der Familie müssten ja dann auch schon anscheinend kompetente Personen sein, die das dann weitergeben können. Genau. Aber oft ist es ja so, dass die, so habe ich es erlebt ganz häufig, dass die Eltern selber keine Kompetenz mitbringen und deswegen das auch nicht weitergeben können.
Genau. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Ne? Deswegen, ich würde es mir wünschen, dass es überall ist, aber so ist die Situation nicht. Deswegen muss ich da weiter drauf plädieren und hoffen, dass es Möglichkeiten gibt, Leute zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen, dass es Angebote gibt, dass diese Angebote zugänglich sind und ausreichend ausgestattet, dass Menschen die Unterstützung kriegen, die sie brauchen, wenn sie mit Hass und Hetze irgendwie umgehen müssen.
Sprechen wir von Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Die Frage ist natürlich immer, was heißt das genau? Ne, was fällt da jetzt drunter? Fällt da jetzt drunter, dass ich einen Computer benutzen kann? Oder fällt da drunter, dass ich weiß, wenn ich meine Bilder hier poste, dann können alle das im Internet sehen? So, ich glaube, da kommt alles mit rein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Punkt. Ich würde es total begrüßen, wenn das auch Teil von Schulcurriculum ist. Einfach weil die Schule alle erreicht. Das wäre schon, glaube ich, ganz toll und gut und machbar. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was dafür rausfallen soll. Ne? Und ich weiß, Lehrkräfte haben sowieso immer genug zu tun.
Und Schule wird bei ganz vielen Herausforderungen immer als Ort genannt, wo ein Bewusstsein für geschaffen werden soll.
Eben. Und das reicht nicht. Ne? Also Schule wäre toll, aber es muss generell in der ganzen Gesellschaft irgendwo eingesetzt werden.
Aber hast du noch vielleicht, so wie Schule, noch eine weitere konkrete Idee, wo das stattfinden kann?
Es kann in Vereinen stattfinden. Ich bin totaler Fan davon, dass man Fußballvereine, Sportvereine generell, sonstige Organisationen, wo man sich sozial halt quasi trifft, dass das da auch mit reinkommt. Deswegen, ne, ich habe ganz oft schon über Gaming gesprochen, das ist so mein Hauptarbeitsthema eigentlich gerade. Da gibt es ja auch gerade so eine Diskussion, so ist E-Sport Sport oder nicht? Da gibt es ganz viele Punkte zu. Für mich wäre eine ganz tolle Entwicklung, wenn man Vereine aufmachen würde, die auch Gaming mit reinbringen, weil das ein gesellschaftlich sehr großes Thema ist. Viele Leute zocken in einer Art und Weise irgendwo. Wenn man das aber auch vereinsmäßig machen könnte, würde, dann hätte man da eine Struktur, wo man wieder genau mit diesen Themen rangehen kann. Ne? So wie man halt irgendwie im Fußball quasi sozialen guten Umgang miteinander beigebracht kriegt, könnte man das quasi dann auch für digitale Welt da machen. So, ne? Das wäre nochmal ein Ansatzpunkt.
Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Kommentare unter Videos kommen. Mhm. Wir als Spielfeldgesellschaft haben auch Videos, die wir auf YouTube hochladen und tatsächlich das ein oder andere Video gehabt, wo Kommentare drunter waren, die uns ein bisschen erschrocken haben und wo wir überlegen mussten, wie gehen wir jetzt damit um. Wir haben einen Disclaimer, einen Text, der eben erklärt, wie wir zu den Kommentaren stehen, wie wir zu der Person, die wir interviewen, stehen. Aber wir sind eben als dreiköpfiges Team nicht in der Lage, eine Person abzustellen, die sich den ganzen Tag um die Kommentare kümmert. Wie würdest du, wenn du Teil von Spielfeldgesellschaft wärst, damit umgehen? Und was ist das kleinere Übel, dass man darauf verzichtet, dass dort ein politischer Diskurs geführt wird oder dass man sagt, ich deaktiviere die Kommentarfunktion, wenn ich keine Person habe, die das eben moderiert?
Ich habe leider nicht die eine Lösung. Ne? Deswegen ist es immer eine Abwägungsfrage. Die Frage ist immer, was ist mein Ziel? Was ist das, was ich umsetzen möchte, was ich anbieten möchte und welche Ressourcen kann ich dafür bereitstellen? Das ist die gleiche Überlegung, wie wenn ich das auch als Individuum quasi mache. Ne? Ich gucke, wie viel Zeit habe ich, mich da reinzusetzen und wie viel kann ich und möchte ich dann auch davon umsetzen. So, ne? Die Frage ist dann bei euch quasi auch, wie viel, ne? Ihr seid drei Leute, dann eigentlich, wenn man es wirklich umfassend machen wollen würde, ist das ein Vollzeitjob. Ne? Dann ist da eine Person nur damit beschäftigt und dann ist noch nicht mal genug abgedeckt, weil im Internet passiert 24 Stunden am Tag was, so lange arbeitet man normalerweise nicht. So, ne? Deswegen würde ich immer gucken, dass man einerseits guckt, wie viel Zeit habe ich und dann priorisieren. Wenn dort wirklich krasse Hasssachen stehen und sowas, dann dort klar und entschieden einschreiten. Und einschreiten heißt Sachen auch löschen, aber meist oder am besten nicht unkommentiert, sondern sowas wie, hier wurde ein Kommentar gelöscht, weil der ganz klar gegen unsere Grundüberzeugung und Regeln auf diesem Kanal hier quasi dem widerspricht oder dagegen geht oder was auch immer, ne? Damit andere Leute das quasi dann erstens sehen, dass was passiert, ja, ihr seid aktiv, ihr macht was, ihr tut was und auch nochmal die Regeln ins Gedächtnis gerufen kriegen. Und dann gucken, wie viel Zeit man dafür hat. Wenn man jetzt wirklich merkt, da ist eine organisierte Gruppe oder wirklich irgendwie so viel Dampf drin, dass man dem nicht mehr Herr wird, dann ist es völlig legitim auch zu sagen, okay, das reicht jetzt, wir wollen unsere Kommentarspalte für einen positiven Austausch und Diskurs quasi eigentlich herstellen oder bereithalten. Das geht gerade nicht, dann machen wir es jetzt zu.
Also eine Distanzierung im Disclaimer reicht eher nicht aus deiner Sicht, dann würdest du eher...
Ich finde, das ist ein guter Anfang und dann muss man gucken, was passiert. Dann muss man gucken, wie es weitergeht. So, aber nur etwas hinschreiben und dann hoffen, dass alles dann irgendwie danach gut ist, im schlimmsten Fall reicht es nicht. Weil irgendwer vielleicht eine wirklich fiese Absicht hat, unter eurem Posting irgendwie Hass zu verbreiten und sowas. Und dann hält den so ein Disclaimer nicht ab, sondern dann muss man wirklich irgendwie einschreiten. Sei es nochmal klare Ansprache von den Personen oder Regeln nochmal aufzeigen oder im schlimmsten Fall dann löschen. Und ganz wichtig finde ich auch immer, in diesem ganzen Kontext, Selbstschutz geht immer vor. Wenn ich merke, ich komme damit gerade nicht mehr klar, weil ich die Ressourcen nicht mehr habe oder es geht jetzt wirklich mich persönlich auch irgendwie an oder sowas, dann ist es immer völlig okay, sich rauszuziehen und auch Kommentarspalten dicht zu machen.
Kannst du bestätigen, dass Menschen eher für Negativkommentare die Kommentarfunktion nutzen als für Positivkommentare? Zumindest ist es das, was wir unter unseren Videos feststellen können, dass wenn was geschrieben wird, die Tendenz dahingehend ist, dass es Richtung Hate Speech geht und nicht Lob und sachliche Kritik. Ist das ein Muster, was du auch erkennst?
Es gab, ich weiß nicht mehr genau, welche Studie es ist, aber es gibt Untersuchungen, dass die erste Reaktion auf einen Beitrag einen großen Einfluss hat darauf, was später dann unter dem Beitrag passiert.
Also heißt, wenn der erste Beitrag positiv ist, der Rest auch positiv?
Ist der Rest mit größerer Wahrscheinlichkeit auch positiv.
Okay.
Genau. Deswegen, wenn ihr Kommentare kriegt, die positiv sind, dann würde ich die anpinnen nach oben quasi. Damit alle anderen, die das dann sehen, als erstes das sehen quasi. Und dann daraufhin sich ein bisschen mehr vielleicht mit der positiven Seite auseinandersetzen und weniger für Hass quasi motiviert sind.
Ist das schon Lenken der Kommentare oder?
Ne, ich glaube nicht, dass man Menschen so sehr beeinflussen kann, dass man denen klar irgendwie vorgibt, was sie denken und machen und tun sollten. Und ich finde auch nichts Verwerfliches daran, wenn man positive Sachen aufzeigt.
Das heißt, jetzt die Bestätigung habe ich ja nicht ganz bekommen, sondern eher nochmal die Erklärung, dass also die erste Person, die kommentiert, mehr oder weniger beeinflusst, was danach geschrieben wird. Aber eine Tendenz zwischen eher positive Nutzung eher oder negative Nutzung gibt es nicht.
Das hängt total krass von verschiedenen Plattformen ab, von den verschiedenen Kanälen, von was, wie der Inhalt überhaupt wahrgenommen wird. Es gibt ja auch super, super viel Content, wenn man sich mal diese Plattformlogiken vergegenwärtigt. Alles das, was mehr die Leute emotional aufwühlt, kriegt mehr Engagement, ja. Das heißt, alles, was irgendwie wütend macht oder wirklich auch betroffen macht oder so, das findet mehr Verbreitung in der Plattformlogik. Deswegen hast du ganz oft diese emotional krassen Gegensätze oder diese Extreme, die halt dann dafür sorgen, dass Sachen sich gut klicken lassen. Und das Fiese ist, Themen, die einen Bildungsanspruch haben, die jetzt nicht irgendwie so reißerisch daherkommen, die fallen da ein bisschen raus. Und dann sind die Leute halt oft nicht super engagiert, sich da reinzubringen und zu schreiben, boah, geil, krass, mega heftig und so, und dann irgendwie so Sachen so super überschwänglich zu loben. Das passiert halt dann bei Videos, die auch dafür ausgelegt sind, die das Emotionale in dieser Richtung ansprechen. Und ne, wie gesagt, wenn man sich halt mit Themen beschäftigt, die für manche Leute schwierig sind, weil man Betroffenheiten anspricht, weil man Diskriminierung anspricht und Sachen, die in der Gesellschaft falsch laufen, dann fühlen sich da Leute oft irgendwie auf den Schlips getreten und dann siehst du da oft auch irgendwie negative Kommentare. Mhm. Das ist schon in der Tendenz viel zu sehen, auch bei unseren Social-Media-Kanälen und so sehen wir immer wieder, wenn wir halt ansprechen, hey, es gibt hier eine rechtsextreme Gruppe, die macht diese und jene Sachen, dann haben wir super viel Kommentare darunter, die eher negativ sind. Ein paar, die sagen, wir finden cool, was ihr für Arbeit macht, und viele, die halt irgendwie Hass und Hetze verteilen.
So. Wenn du sagst, dass es da so eine starke emotionale Verknüpfung gibt, ist es dann auch so, dass in Krisenzeiten häufiger Hate Speech im Netz stattfindet als vielleicht in Zeiten, wo weniger Unsicherheit in der Bevölkerung, in der Gesellschaft herrscht?
Das kann ich nicht sagen. Okay. Das weiß, also da hätte ich jetzt keine Beobachtungen zu. Ich könnte.
Konnte man feststellen, ob zum Beispiel zur Corona-Zeit, als wir alle zu Hause bleiben mussten und vielleicht auch der Frust in der Gesellschaft ein bisschen höher war, dass dort mehr kommentiert wurde und vielleicht auch negativer als davor und danach?
Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass mehr kommentiert worden ist und man in insgesamten Zahlen auch viel, viel mehr Hass und Hetze gesehen hat. Ob das jetzt proportional da noch mal krasser war, weiß ich nicht. Aber also ist auf jeden Fall, Leute waren mehr zu Hause, sie haben mehr Internet genutzt und dann gab es auch viel, viel mehr Hass und Hetze, so auf jeden Fall. Ob das jetzt Corona als verunsichernde Krisenfaktor damit reingespielt hat, das kann ich so nicht belegen quasi.
Wenn wir den Blick nach vorne richten, dann helfen oft Erfolgserlebnisse und Positivbeispiele. Gibt es etwas, woran du sofort denken musst, wenn ich dich nach einem Positivbeispiel frage?
Auf jeden Fall gibt es da. Es gibt ganz viele tolle Stories von so einzelnen Sachen, wo Leute sich zusammengeschlossen haben, um dann Betroffene von Hass und Hetze zu unterstützen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, gerade für Menschen, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, so StreamerInnen oder sowas, die dann plötzlich von ihrem Chat so richtig viel Unterstützung gekriegt haben. Da gibt es zum Beispiel eine Streamerin, die hat immer ganz viel, also sie hat sehr viel rassistische Kommentare abgekriegt. Und dann hat ihr Chat, ihre Community irgendwann angefangen, das rauszuspammen quasi. Die haben dann sich geeinigt auf ein Emoji und immer wenn da was Rassistisches stand, dann haben die so viel das gespammt, dass es einfach nicht mehr sichtbar war.
Ah, okay, so, im Verlauf einfach nach oben
gerutscht. Genau, im Verlauf so weit nach oben gedrückt, dass es einfach nicht mehr sichtbar war. Und das hat einerseits dann der Person, die halt diesen rassistischen Kram gepostet hat, irgendwie gezeigt, so ey, da ist eine Mehrheit, die irgendwie diese Person jetzt unterstützt. So. Solche Sachen gibt es. Dann gibt es aber auch wahrscheinlich ein bekanntes Beispiel, Vereinigungen oder Gruppen, die Leute, die sich zusammengestellt haben, wie Ich bin hier zum Beispiel, die haben sich verschworen, um auf Facebook Hass und Hetze entgegenzustehen und mehr für Meinungsäußerung sich oder für demokratische Meinungsäußerung sich mehr einzusetzen. Das ist eine Gruppe, da kann man sich anschließen, wenn man möchte, einfach mit reingehen und dann
quasi. Wie heißt die Gruppe, damit wir es mal ganz klar?
Ich bin hier.
Ich bin hier.
Hashtag ich bin hier.
Okay.
Genau, das ist eine Bewegung, die ist, anfänglich war das in Schweden eine Sache, dann hat das mal in Deutschland jemand quasi übernommen, hat dann irgendwie gesagt, hey, oder die Person in Schweden gefragt, ist das für dich okay, wenn wir das in Deutschland auch anbieten? Und das war gerade so eine Hochphase von, da gab es super viel Hasskommentare auf Facebook. Und die Person hat dann gesagt, das wollen wir so nicht stehen lassen. Wir tun uns jetzt zusammen. Wir holen uns jetzt einfach andere Leute, die auch Bock haben, Kommentare von positiver Art und Weise reinzuschreiben und halt die Betroffenen zu unterstützen. So, ne? Und die haben sich dann da zusammengetan. Und ich bin hier ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Es gibt noch andere Gruppen, die ähnliche Sachen machen und auch in anderen Kontexten. Ich bin hier jetzt wirklich auf Facebook fokussiert. Und dann immer ganz, ganz wichtig, wenn man dafür die Power hat, dann die Betroffenen von Hass und Hetze unterstützen. Das kann ein Like sein, das auf einen positiven Kommentar, das kann eine DM sein quasi, wo man nochmal irgendwie schreibt so, hey, ich sehe, du hast gerade irgendwie Hass und Hetze abgekriegt und so und ich finde es irgendwie mega kacke und hier hast ein bisschen Solidarität und du bist toll und ich finde eigentlich gut, was du für Content machst oder auch nur viel kürzer. Ja, und das ist diese positiven Kommentare, die sind immer so viel wert für die Menschen, die gerade diesen Hass abkriegen, weil manchmal hat man das Gefühl, man versinkt in so einem Shitstorm so und dann ist das so ein Lichtblick, so die Leute, die einem dann nochmal irgendwie ein bisschen Unterstützung geben. Das ist total wichtig, wenn man das irgendwie hinkriegt und dafür die Zeit hat, so sehr, sehr wertvoll.
Das sind super Beispiele und du hast damit eigentlich meine letzte Frage fast schon beantwortet. Ich möchte sie trotzdem einmal formulieren, damit du eventuell noch konkreter darauf antworten kannst. Im Spielfeld fragen wir uns immer, was können wir als Einzelperson tun, um zum Beispiel heute gegen Hate Speech anzugehen? Jetzt hast du, wir sind hier angesprochen und auch, dass man in Communities sich solidarisieren kann und irgendwie deutlich macht, dass in den Streams und Chats, wo man gerade ist, rassistische und Hassäußerungen keinen Platz haben. Was kann ich als Einzelperson noch tun?
Man kann sich informieren natürlich. Ne? Es gibt da immer eine ganze Menge darüber, was man lernen kann, wenn man...
Wo kann ich mich konkret informieren?
Man kann sich informieren auf natürlich den Seiten von unserer Einrichtung. Auf der Seite der Amadeo-Antonio-Stiftung kann man sich informieren. Aber es gibt auch ganz viele andere Angebote, die sich speziell zu Hass und Hetze zusammengesetzt haben. Man kann auch Organisationen wie zum Beispiel Hate Aid unterstützen. Das sind Leute, die helfen dir bei... wenn du vor Gericht gehen musst oder Sachen oder Leute anzeigst, ja, die quasi Hass und Hetze gepostet haben. Und das Prinzip ist quasi, ich gebe Hate Aid quasi das Mandat, dass die juristisch für mich dann sowas verfolgen und was auch, und wenn da eine Person dann eine Strafe bekommt, dann wird das Geld wieder genommen, um die nächsten Fälle damit quasi zu bezahlen. Ne, das ist so das Prinzip von denen. Und das ist irgendwie eine ganz tolle Sache. Ich glaube, die nehmen auch Spenden an, theoretisch. Ne? Das ist jetzt nicht so die Go-To-Methode für jedes Individuum, aber manche Leute haben ja ein bisschen Geld über. Man kann natürlich auch spenden für Organisationen, die solche Arbeit irgendwie unterstützen. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Und ansonsten solidarisch sein, Leute supporten, sei es im engen Umfeld oder wo man auch immer das mitkriegt. Ja.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.